Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Der Sommer ist vorbei, das heißt, das Fernsehprogramm geht wieder los. Und Fernsehprogramm, das heißt auch Tatort. Der kehrt am 15. September nach einer langen Pause von fast 4 Monaten zurück und viele freuen sich jetzt schon darauf. Hier ist mein Geständnis. Ich gehöre nicht unbedingt dazu, denn ich habe in meinem ganzen erwachsenen Leben vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Tatorte gesehen. Den letzten für diesen Podcast, letztes Jahr im April. Ich habe also von dieser großen deutschen Fernsehinstitution herzlich wenig Ahnung. Deswegen habe ich mir heute gleich 2 Gäste eingeladen, die mich ein bisschen auf Stand bringen. Der eine, Matthias Dell, ist der Tatortkritiker von Zeit Online und für seine scharfen Urteile bekannt. Der andere sitzt seit vielen Jahren in der Juryfiktion des Grimme-Preises und war auch Teil der Auswahlkommission zum Fernsehfilmfestival Televisionale. Mein Kollege, der stellvertretende Redaktionsleiter von EPD Medien, Michael Ridder. Beide werden mir gleich erzählen, wie es aktuell allgemein um den Sonntagabendkrimi bestellt ist, warum der Tatort ein bisschen mehr wie die Bundesliga sein könnte und welche Fälle aus der Mediathek sich zum Wiedereinstieg lohnen. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Matthias.
Hallo.
Hallo Michael.
Hallo.
Wie ist das denn bei euch? Guckt ihr eigentlich noch gerne Tatort, Matthias?
Na, bei mir stellt sich die Frage ja nicht, ob gerne oder nicht, weil das ja eine Arbeit ist, wenn ich jede Woche für Zeit Online über Tatort und ja auch Polizeiruf schreibe. Wenn ich jetzt das nicht machen würde, was übrigens eine sehr schöne, interessante, weil eben auch so serielle Tätigkeit ist, dann wäre ich nicht sicher, ob ich jeden Sonntag gucken würde.
Michael, wie ist bei dir?
Ja, also ich gucke tatsächlich nicht jeden Sonntag. Tatorte kommen ja immer noch in Preisjurys sozusagen aufs Tableau und da gucke ich dann auch natürlich die entsprechenden Sachen und gucke auch ein bisschen mehr. Und wenn ich privat gucke, habe ich nur bestimmte Teams, die ich verfolge und andere nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ihr könntet ja mal mir gegenüber sozusagen die Anwälte des Tatort spielen und es jemandem, der sich nicht gut damit auskennt wie ich, das mal versuchen schmackhaft zu machen. Also Matthias, warum würde es sich denn überhaupt generell noch lohnen, Tatort zu gucken?
Na, da gibt's mehrere Antworten drauf. Eine wäre für mich, was leider nicht die Realität ist, dass das eigentlich die Chance ist, auf einem populären Sendeplatz extrem viel ausprobieren zu können. Eben weil diese Marke so stark ist, weil die Tradition so stark ist, weil es eine große Zahl von Leuten gibt, die das eben gucken. Der Sendeplatz ist halt super, Ausklang vom Wochenende, man will nicht mehr vor die Tür, aber auch noch nicht anfangen, die Papiere für die Arbeit morgen durchzusehen. Kinder sind im Bett, so ungefähr. Das ist ideal und weil so viele gucken und weil es so stabil ist und weil gleichzeitig aber durch diese verschiedenen Teams ja jede Woche was anderes passieren kann, hinter dem Vorspann, ist da eigentlich ganz viel Raum für Experiment und so weiter. Und das Problem ist nur, dass das leider nicht gemacht wird, sondern dass sehr viel nur nach 15 Dienst nach Vorschrift auch tatsächlich schlechte Drehbücher am Start sind.
Ich würde das ähnlich sehen. Die Stärke könnte sein, sowas wie eine interessante Regionalität zu bieten. Also etwas, das nicht so durchformatiert ist wie Thriller-Serien auf Netflix, die dann ja irgendwie doch alle ähnlich aussehen, ob sie jetzt in Berlin, Istanbul oder Stockholm spielen, aber eben auch nicht so ganz Schmunzelkrimi lokal, regional, sondern eben so, dass man aus den Bundesländern, die ja Deutschland ausmachen, was Interessantes sieht. Das gelingt manchmal, aber auch nicht oft genug, würde ich sagen.
Okay, dann würde ich mir gerne den Stand der Dinge mit euch mal anschauen. Matthias, du hast gerade gesagt, die Drehbücher sind nicht so super, aber die Figuren sind doch vielleicht noch etwas, was sich lohnt, im Kopf zu behalten. Welche Teams sind denn im Moment die wichtigen, auf die man mal ein Auge werfen sollte?
Na, das Lustige ist ja immer, dass ich auch immer von Leuten, wenn ich dann sage, dass ich darüber schreibe, nach dem Lieblingsteam gefragt werde. Und ich eigentlich immer finde, es hängt viel mit dem Sender und der Redaktion zusammen, die eben sich Mühe gibt, sage ich mal. Das Erstaunliche ist ja zum Beispiel, dass Köln irgendwie beliebt ist, also Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Ballauf und Schenk, obwohl die, auch jetzt würde ich sagen, schauspielerisch nicht die größten sind, obwohl die Fälle meistens unglaublich generisch sind, erklärt und wenig inspirierend, also wo ich gerade sagen würde, in Köln gibt es wenig Ausnahmen, in letzter Saison gab es eine, die dann auffällt und das ist faszinierend, die Leute gucken es trotzdem, ich merke auch die Reaktion unter den Kritiken immer, dass Köln irgendwie sowas hat, was eigentlich, glaube ich, nur mit Vertrautheit zu erklären ist. Da gibt es halt diese Leute, die seit 25 Jahren in mein Wohnzimmer kommen und deswegen mag ich die so ungefähr.
Ob Autounfall oder Mord, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich Mord. Wir müssen mal zusammen essen gehen.
Wir gehen jeden Tag zusammen essen.
Ja, zu dritt. Sie stellt mir ständig neue Leute vor. Ich habe ihr noch nie jemanden vorgestellt.
Wenn ich mit jeder neuen Freundin von dir essen gegangen wäre, hätte ich längst Übergewicht.
Ja, diesmal ist es anders.
Und da würde ich sagen, da hängt schon auch was an den Charakteren, weil die geben eigentlich gar nicht so viel her. Auch die Schwierigkeit, Konflikte im Ermittlungsteam zu erzählen, was man manchmal merkt, wenn neue Teams aufgesetzt werden, da muss dann so Konflikt rein, der nach 3 Folgen keinen mehr interessiert. Weil es natürlich auch schwierig ist, in diesen wechselnden Filmen, die ja nicht aneinander anschließen, solche Motive durchzuziehen. Ich fand da den Polizeiruf Rostock tatsächlich am gelungensten, weil es da gelungen war, irgendwie so Hierarchie, Eifersüchteleien auf Arbeit und so weiter abzubilden.
Was ist?
Die Ergebnisse aus der KDU kamen heute Nacht. Heute Nacht, die haben extra länger gemacht.
Ich weiß.
Wieso ist denn nichts passiert?
Weil ich mein Handy im Büro vergessen habe.
Ein toter und ein flüchtiger Sexualverbrecher. Es geht auf Ihre Kappe, Bukow.
Bukow hieß damals dieser Kommissar, den Charlie Hübner gespielt hat. Der wird jetzt gespielt von Lina Beckmann. Also die Nachfolgefigur. Und da ist das mal gelungen, dass man es überhaupt schafft, sowas abzubilden, was wir alle aus dem Arbeitsleben kennen. Kollege nervt, anderer sympathisch, Chef ist doof und so weiter. Das wären eigentlich Chancen, glaube ich, wo man eben auch ganz viel reinleuchten kann in Wirklichkeiten und so weiter. Das macht meines Erachtens eben dieser Tatort auch so wenig, weil er sich auf so einen relativen, einfachen Whodunit-Krimi meistens kapriziert, im Glauben, dass das irgendwie das ist, was die Leute wollen. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen von der Frage abgekommen. Natürlich sind für jeden einzelnen Film ist ein gutes Drehbuch, glaube ich, die Grundlage. Ohne geht's nicht so. Da wird meines Erachtens selbst bei so einem Vorzeigeformat viel zu wenig Zeit und auch irgendwie Originalität verwendet. Das kann man, glaube ich, in der Breite schon so sagen. Und dann ist es halt natürlich die Frage, dass es Teams gibt, wo man die Leute gern sieht, wo die auch vielleicht was Besonderes können oder sowas, wo es eben, wie ich das gerade beim Polizeiruf in Rostock beschrieben habe, tatsächlich irgendwie interessante Konflikte zwischen den handelnden Polizisten, Polizeifiguren gibt, die sich dann auch tatsächlich über mehrere Folgen ziehen lassen, ohne dass man nicht mehr mitkommt, wenn man irgendwie ein halbes Jahr Pause dazwischen gehabt hat. Aber das sind so eigentlich die Punkte, wo ich glaube, es wird viel zu wenig darauf geachtet, dass es wirklich gute Drehbücher sind, weil das ist einfach die Grundlage für alles.
Ja, absolut. Also ich finde, das kann man auch festmachen, zum Beispiel am Frankfurter Tatort. Da hört ja das Team Janneke und Brix auf, jetzt im Herbst.
Entschuldigung, Sie haben unser Klingeln nicht gehört. Kripo, Frankfurt. Das ist mein Kollege Paul Brix, mein Name ist Janneke.
Wenn ich das mit den Vorgängerteams vergleiche, mit Schütteauf und Sawatzki und mit Kohl und Kunzendorf, dann waren die Drehbücher teilweise einfach wahnsinnig schlecht für das aktuelle Team. Obwohl ja die Figuren eigentlich sympathisch waren und die Schauspieler auch sehr gut, aber das hat dann ganz oft nicht funktioniert, finde ich.
Aber es setzt sich ja niemand hin und sagt, ich schreibe jetzt mal ein schlechtes Drehbuch. Also woran liegt das denn dann?
Ja, das ist sicherlich auch, dass es zu schlecht bezahlt ist, wahrscheinlich auch, um den Leuten die Zeit zu geben, es zu machen. Beziehungsweise auch als Redaktion, ich habe das manchmal gedacht, es müsste wie beim Fußball sein. Gerade weil es ja auch die Konkurrenz der Standorte und Schauplätze gibt und der Sender, dass man eigentlich versucht, sich gegenseitig die größten Talente abzujagen und dann eben irgendwie eine Entdeckung von, sagen wir, irgendwie WDR nach Bayern zu transferieren. Wahrscheinlich wird es eher umgekehrt sein, weil München zum Beispiel ein sehr gut gepflegter Schauplatz ist auf dieser Ebene. Also kurzum, es ist zu wenig Geld, es gibt dann wahrscheinlich auch zu wenig Arbeit daran oder wie immer das ist, oder es gibt auch dann irgendwie vielleicht in den Redaktionen zu wenig Expertise, um zu checken, ist das jetzt ein cooles Buch oder nicht. So, also ich habe einmal mit einer Produzentin gesprochen, habe der dann versucht zu erklären, was meine Details sind an einem Team, wo ich finde, warum spricht die Figur jetzt wie die andere, das sind doch eigentlich die Gags von der und so weiter, oder warum geht die in der Szene dann da raus, also auf dieser Ebene so ungefähr, und dann guckt die mich an und sagt zu mir, wollten Sie Regisseur werden, wo ich sage, nein, will ich nicht, aber das müssen, auf sowas müssen Sie doch achten, das ist doch die Grundlage, und das ist halt so ein bisschen das, dass man da auch das Gefühl hat, es ist nicht so ein genauer Blick bei allen vorhanden.
Aber ist es nicht auch so ein Wohlfühlplatz fürs Publikum auch, dass die meisten davon gar nicht sich jetzt großartig viel Experimentierfreude erwarten?
Das ist es bestimmt, aber ich finde, ein guter Krimi muss ja nicht zwangsläufig schlecht geschrieben sein. So. Also mit irgendwie Figuren, die aus dem Theater kommen oder aus irgendeiner Fantasie. ich bin gar nicht so ein Freund davon, dass das jetzt alles immer Realismus sein muss, wie das bei den Kommentaren unter meinen Texten immer heißt, weil das so ein ganz wichtiges Kriterium ist. Aber wenn ich so eine Stadt wie Magdeburg habe und ich habe da irgendwie so einen fancy, toll aussehenden, in dieser sehr beliebten Petrollastigkeit, die natürlich auf den ersten Blick was hermacht, irgendwie so eine blau-grün Mischung, wovor dann Rot toll aussieht und so weiter. Wenn ich das habe und das Restaurant halt nur auf diese Punkte hin einrichte und es ist ein Restaurant mit so levantischer Küche, wo klar ist, in der Realität von Magdeburg, von einer Stadt von so einer Größe, gibt es diese Form von Restaurant sehr wahrscheinlich nicht so. Dann finde ich das verschenkt und finde es ungenau, weil es dann eben nichts über die Stadt erzählt, sondern eher etwas darüber, wie man sich so allgemein verortbare Plätze vorstellt.
Michael, was gibt es denn noch für Teams, die jetzt gerade im Umbruch sind oder neu starten dieses Jahr, auf die ich vielleicht mal ein Auge werfen sollte?
Also beim Franken-Tatort hört Dagmar Manzel auf.
Du musst ja nicht rechts fahren, wir können geradeaus fahren, dann musst du nicht durch die Stadt.
Aha, du kennst dich aber gut aus in Bamberg.
Wir haben doch hier schon mal ermittelt.
Ja.
Außerdem war ich gerade erst da.
Warum?
Tja... Ich hab mich verliebt.
Die ja da die Paula Ringelhahn spielte, was ich eigentlich eine ganz schöne Figur fand, weil sie recht unspektakulär angelegt war. Und in Frankfurt ist natürlich spannend das neue Team mit Edin Hasanovic und Melika Forutan. Also da, glaube ich, kann man sich einiges erwarten, wenn denn die Drehbücher stimmen. Wobei die letzte Folge, die jetzt kommt, ich habe die gesehen, als ich in der Vorauswahl für die Televisionale war, die ist schon recht gut. Und da wird auch ein interessantes Ende gefunden für Jannecke und Brix. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Gibt es denn andere Teams, denen ihr mal ein baldiges Ende wünschen würdet?
Ja, was soll man da sagen? Also es ist schwierig. Also klar, Lena Odenthal zum Beispiel ist auf eine Weise faszinierend. Ludwigshafen, wie Ulrike Folgers es geschafft hat, über diese 35 Jahre, die sie jetzt macht, da zu sein. Wo auch, ja, also was als Phänomen finde ich total interessant ist, als Film meistens nicht so gut, weil ich auch da sagen würde, gibt es Leute, die besser darstellen können und es gibt aber auch sehr viele Leute, die besser Drehbücher schreiben können, als das in Ludwigshafen der Fall ist. Das ist zum Beispiel ein relativ schlecht geschickter Schauplatz auf dieser Ebene, würde ich sagen. Und trotzdem ist es halt faszinierend, weil es funktioniert über diese Vertrauensgeschichte. Und ich glaube auch, dass Ulrike Folgers gerade auch in diesem ganzen Lena Odenthal-Zugriff, dass die ein Role Model ist für ältere, coole Frauen. So. Davon gibt es ja auch nicht viele. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis dieses Phänomens.
Unsere Gäste sind von der Polizei, deswegen fühlen sie sich auch so auf.
Damit haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Herr?
Kaimas.
Und wie heißt der Dicke da nochmal?
Wolfgang ist unser Chefmechaniker.
Und boxt der auch hier? Der Wolfi?
Michael, gibt's was, wo du den Rotschiff gerne ansetzen würdest?
Also ich persönlich finde ja Münster schon seit langer Zeit auserzählt, aber die Zuschauer sehen das ja ganz anders. Das ist der Tatort mit den meisten Quoten, mit Abstand. Und solange das so ist, wird der WDR das auch weitermachen.
Frage, Herr Professor. Hat der große Meister den beiden hier auch den Stecker gezogen? Sozusagen als Grabbeigabe.
Sind die auch verschieden?
Also für mich sehen die gleich aus, Tilly.
Ich meine, sind sie verblichen?
Also farblich.
Sind sie entschlafen?
Ich bin da jetzt kein Experte, aber für mich sehen die ziemlich tot aus.
Das ist halt diese Comedy-Nische, die da bedient wird, die kommt gut an. Aber da erfährt man ja nun weder was über Münster noch über irgendwelche Formen deutscher Realität.
Wobei ich da immer sagen würde, so schlimm wie ich Münster oder schwierig wie ich Münster finde, dass man da zum Beispiel eigentlich konturierte Figuren hat, die natürlich, weil es eine Komödie sein soll, irgendwie so auch so buffohafte oder so.
Ja.
Sehr grobschichtige sind, aber die kann man wenigstens unterscheiden, sage ich mal so. Ich finde für diesen Gedanken noch interessant, deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen zögerlich, mir was wegzuwünschen, weil ich so ein bisschen glaube, es braucht einfach, um diese Marke oder diese Tradition so zu pflegen, braucht es halt auch Leute, die das durchziehen und die dafür stehen, was die Geschichte ist. Und das sind aktuell natürlich München, also Bartitsch und Leitmeier, wo jetzt ja das Ende absehbar ist und sehr lange gezogen wird.
Grüß Gott. Mein Name ist Leitmeier, Bartitsch, unser Beileid.
Das ist eben Ludwigshafen seit 1989, Lena Odenthal, Ulrike Folkerts, und es ist eben auch Köln seit, glaube ich, 97 in der Form so. Und Münster letztendlich ist ja aus dieser 2002er Innovationswelle, Also man braucht, glaube ich, diese Vertrauten, weil wenn so viel Wechsel passieren, wo man dann auch gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt hier eigentlich und wer ist das fünfte Gesicht im neuen Team von so und so. Ich merke zum Beispiel immer bei Saarbrücken, mir fällt es extrem schwer, die vier auseinanderzuhalten und zuzuordnen zu den Funktionen und Namen, weil die halt so selten da sind und so nicht gut konturiert sind. So, sowohl die beiden Männer, da geht's jetzt besser, aber bei den beiden Frauen ist mir das ein bisschen unklar.
Was habt ihr?
Also, die Leiche ist noch in der Obduktion. Aber die Kollegen von der Sprusi haben den Wagen in der Nacht vollständig untersucht.
Das mit gestern, das tut mir leid.
Das ist schon okay. Aber keine Anzeichen von Fremdverschulden bei dem Unfall. Jedenfalls wurden keine fremden Lackspuren an dem Fahrzeug gefunden.
Die sind voll auf mich zu und zwei Minuten später fährt deine Frau gegen die Leitplanke. Und das soll Zufall sein, oder was?
Aber gesehen hast du nichts, Leo.
Was ich damit sagen will, ist, man braucht, glaube ich, um diese Tradition und die Geschichte so hochzuhalten, braucht man irgendwas, was das trägt, wo Wissen weiß, Köln ist irgendwie auch relativ solide, gucken ja auch immer irgendwie nicht so viel wie Münster, aber auch ein paar. Und deswegen ist es, glaube ich, für einen Tatort ganz schön schwierig, jetzt zu gucken, dass da irgendwie gelingende Innovationen kommen müssen. Und die müssen eigentlich auch kommen, damit die Geschichte weitergehen kann. Also Münster war ja 2002 wirklich eine Erneuerung, weil es was ganz anderes gemacht
hat. Ja, total. Das war ja auch toll am Anfang. Aber ich finde, es hat sich relativ schnell dann auch abgenutzt. Sie hatten zwischendurch mal, ich weiß gar nicht, wann das war noch in den Nullerjahren, hatten sie mal versucht, ein bisschen was anderes zu machen, wo dann die Fälle plötzlich ein bisschen härter waren, ein bisschen verstörender, aber das kam dann nicht an und dann war das schnell wieder diese bewährte Masche.
Es gab doch generell mal so eine Welle und auch Debatte um so etwas experimentierfreudigere Tatorte, so Ende der 2010er Jahre. Ist davon eigentlich irgendwas übrig geblieben?
Ich würde sagen, die letzte größere Innovation war tatsächlich dann wahrscheinlich vor ungefähr 10 Jahren, als Polizeiruf Rostock gestartet ist und da so eine neue Energie, so ein bisschen das Serielle reingegeben hat, das Teamhafte, obwohl die Fälle manchmal auch gar nicht so nachvollziehbar waren. Und so ein bisschen, dass ja auch versucht wurde mit Dortmund, Tatort Dortmund.
Genau.
Jörg Hartmann, wo das so explizit serieller sein sollte. Und seitdem würde ich sagen, hat es jetzt nicht sowas gegeben, wo man sagen kann, das ist ein neuer Dreh, der auch irgendwie was nach vorne bringt. Und ich glaube, das braucht es aber. Also die Reihe muss ja im Gespräch bleiben, wenn sie eben nicht in so einer fehlenden Experimentierfreunde versumpfen will. Ich wollte nur noch mal mein Bundesliga-Bild, weil das ja so ein bisschen ähnlich ist, dass man das auch irgendwie, es gibt so eine Saison, jetzt nicht mit Hin- und Rückrunde, aber irgendwie, es gibt so ungefähr eine Saison und es gibt irgendwie gute und schlechte Sachen, also Gewinner und Verlierer und so, dass die ARD nicht versucht, daraus irgendwie eine Konkurrenzsituation zu machen, die dann das Ganze besser macht, weil die Leute einfach sich gegenseitig damit übertreffen wollen, was für tolle Filme sie machen. So, das ist mir schleierhaft. Da könnte man das eigentlich relativ gut machen, indem man vielleicht interne Wettbewerbe auslobt, die natürlich nicht nur an der Quote orientiert sind, sondern vielleicht noch an anderen Kriterien. Bloß da ist immer die Frage, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt oder ob das die einzige Ausrede für, wenn nicht die Quote der quasi Gradmesser ist, dass man da noch einen Grimme-Preis bekommt oder so.
Es gab ja noch ein Aufreger-Tatort-Thema dieses Jahr, das sogar ich mitbekommen habe. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hat im März in einer Untersuchung festgestellt, dass überdurchschnittlich oft Unternehmer als Mörder auftauchen in den Tatorten und Polizeirufen. Und da haben sie gesagt, das wäre ein schlimmes Vorbild für die Jugend, dass jetzt nicht mehr Unternehmer werden möchte, weil sie da gezeigt bekommt, dass die alle nur gierig sind und Geld wollen. Ist euch jemals so eine Schlagseite in den Täterprofilen der Mörder aufgefallen?
Ich fand es ja erstmal putzig, dass überhaupt Unternehmer und Manager da zusammengezählt werden. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja, also es liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache. Das ist ja jetzt nicht nur beim Tatort so, das ist ja bei Kinofilmen, Thrillern auch so. Die Leute, die mächtig sind, werden auch gerne vom Bösen verführt und machen dann böse Dinge. Und das sind nun mal auch Unternehmer und Manager. Aber nein, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es da so häufig vorkommt. Also die Reihenfolge war ja Unternehmer, Manager, dann Berufskriminelle, dann Polizisten und dann Ehepartner. Ich weiß nicht, was den Verband da geritten hat, da dann wirklich sich öffentlich zu äußern und wirklich zu sagen, das schädigt jetzt das Bild der Wirtschaft in unserem Land. Es zeigt aber auch, was der Tatort für eine Wirkmacht hat in seiner Fiktionalität. Das muss man auch sagen, dass das so ernst genommen wird.
Das ist vor allen Dingen, glaube ich, gute PR, wie man ja daran sehen kann, dass es selbst den Tatort von Alex erreicht hat. Insofern ist es clever, diese Marke mit dieser Untersuchung zu belästigen, um dann irgendwie für sich selber irgendwie zu sagen, wir sind doch die Guten oder so.
Aber Krimis gelten doch sowieso eigentlich schon als so eine Bastion des Konservativen. Am Ende wird immer die Ordnung wiederhergestellt. Ist der Tatort denn zu links?
Nein, natürlich nicht, weil das ist ja auch grundkonservativ in diesen ganzen Blicken auf quasi das, was nicht als, ich sage jetzt mal so René Polisch zitierend, heterosexuell, männlich und weiß wahrgenommen wird. Also sprich, die Mitte der Gesellschaft, von der man sich da aus umguckt, oder wenn eben ein 65-jähriger Drehbuchautor aus dem Rheinland versucht, was über Magdeburg zu erzählen oder irgendwie versucht, sich mit irgendwie einer Jugendkultur, die postmigrantisch geprägt ist, zu beschäftigen, dann geht das meistens schief, weil es irgendwie extrem äußerlich bleibt und sich eigentlich seinen Stoff aus irgendwelchen Talkshows oder Leitartikeln zu dem jeweiligen Thema nimmt, wo auch schon Leute darüber schreiben, die keinen richtigen Begriff davon haben. Es ist eher das Problem, dass in vielen Sachen, finde ich, für die man jetzt stärker sensibilisiert sind, zum Beispiel der Blick auf Frauen, auf Darstellung von Gewalt, auf weibliche Leichen oder so, wie die auch angeguckt werden, dass da sehr schwankend ist, wie viel Bewusstsein die Folgen davon haben.
Okay, dann würde ich gerne zum Schluss des Interviews eure Expertise einmal anzapfen. Wenn ich mir jetzt einen Tatort angucken sollte, der wirklich eurer Meinung nach herausragend ist und der vielleicht auch sogar jetzt gerade noch in der Mediathek abrufbar ist, welchen würdet ihr mir empfehlen? Michael, fang du mal an.
Ja, ich würde einen Tatort empfehlen aus der Schweiz, aus Zürich, und zwar die Folge von Affen und Menschen, der in diesem Jahr lief. Finde ich, ist der beste Fall dieses neuen Schweizer Teams bisher, der wirklich schön absurd da eine Story durchzieht, die schon eine sehr interessante Prämisse hat, die man, glaube ich, im Tatort noch gar nicht hatte, nämlich, dass ein Affe ermordet wird.
Was haben wir? Männliche Leiche. Ein Tierpfleger hat vor 30 Minuten die Zentrale angerufen. Darius Holzer.
Das Opfer.
Der Pfleger.
Und der Gorilla ist der Täter.
Und da stellt sich ja schon mal die Frage, ist dann jetzt die Schweizer Polizei dafür überhaupt zuständig? Und da geraten schon die Kommissarin in einen Disput. Und das ist unheimlich witzig. Es wirft aber auch viele philosophische Fragen auf. Das wäre meine Empfehlung.
Dem würde ich unbedingt zustimmen, dass das auf jeden Fall der beste ist, dieses doch noch relativ jungen Zürcher Teams. Ich habe ja mal geguckt in der Mediathek, was ich erfreulich fand, weil lange Zeit wurde eben nur sehr flach wiederholt, sage ich mal, dass doch erstaunlich für meine Begriffe jetzt viele wirklich ältere Folgen drin sind, was natürlich damit zu tun hat, dass gerade so Schimanski-Folgen vom WDR digital restauriert worden sind. Die sind da alle gerade irgendwie zu finden.
Hör auf mit der Scheiße!
Du Scheiße.
Scheiße!
Scheiße.
Scheiße.
Scheiße!
Aber auch so schönere Sachen aus der Anfangszeit, so ein ziemlich interessanter, dokumentarisierender, tatsächlich auf einer wirklich wahren Geschichte bestehenden und genauso seienden Arbeit von Ebert Fechner, einem großen Dokumentaristen, Frankfurter Gold, also sechste Folge 1972 dann. Aber ich habe gedacht, ich empfehle eine Münchner Folge, die, glaube ich, jetzt so 6 Jahre oder so alt ist. Die hat den Titel Wir kriegen euch alle. Und was ich das Faszinierende daran finde, ist, dass sie eigentlich Populismus erklärt. Also eigentlich ist das praktisch ein Film über die AfD, ohne dass einmal AfD gesagt wird oder überhaupt sowas vorkommt, sondern man die Funktionsweisen von eben Opfererzählung, Selbstermächtigung, Leute zu etwas bringen, zu tun, durch Anstachelung, Fehlinformation, Hass und so weiter.
Hallo.
Hallo.
Suchen Sie unsere Gruppe?
Die Gruppe, ja. Mit den männlichen Missbrauchsopfern.
Ja, nicht Opfer, wir sind Überlebende. Hast du Erfahrung mit so einer Gruppe?
Nein.
Okay, pass auf, ich bin Gerd. Ich lasse jetzt die Tür noch ein paar Minuten länger offen. Wenn du willst, komm rein, setz dich hin, hör einfach nur zu.
Und das Tolle an diesem Film ist, wie er wirklich es schafft, seinen Spannungsbogen so zu handeln, dass man dann irgendwann denkt, jetzt haben sie ja was. Und dann dreht er noch in den letzten Minuten, hat er noch so viele Optionen und überrascht einen an so vielen Stellen. Das ist wirklich wie gemalt, würde ich sagen. Also eine ganz, ganz große und eben auch auf eine kluge Weise politische Folge.
Klingt super. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Matthias.
Bitte sehr.
Gerne.
Matthias Dells Tatort-Kolumne heißt Der Obduktionsbericht. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Und natürlich findet ihr auch auf epd-medien.de regelmäßig Kritiken zu Tatorten und zu anderen bemerkenswerten Fernsehsendungen. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, das Publikumsvoting für den Grimme Online Award ist gestartet und läuft noch bis 3. Oktober. Wenn ihr mitstimmen wollt, findet ihr auch dafür einen Link in unserer Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an medien@epd.de oder hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr auch FreundInnen habt, die wie ich eine Auffrischung in Sachen Tatort gebrauchen könnten, schickt ihnen doch einen Link zu dieser Folge. Und wenn ihr uns folgen oder erwähnen wollt, findet ihr EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Diesen Podcast könnt ihr natürlich auch ganz einfach abonnieren und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.